Herzlich willkommen zur Podcast-Folge 33 von Hauptsache was mit Politik, dem Podcast von und mit Young Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche, die hier mit uns über ihre Erfahrungen rund um den Einstieg in dieses interessante Berufsfeld mit uns sprechen. Heute eine Folge nur mit mir, Konstantin Schüssler. Ich darf den Fabi entschuldigen und auch den Markus, die sind viel beschäftigt, was generell sehr gut ist. Schade für diese Aufnahme. Nichtsdestotrotz, schön, dass es heute eine Ausgabe aus dem wunderschönen Rheinhessen wird und beziehungsweise aus der Landeshauptstadt Mainz. Und wir erfahren, wie man von dort ins politische Berlin kommt. Deswegen begrüße ich ganz herzlich den Steffen Janz. Er ist Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Manuel Höferlin, Mitglied des Bundestages. Und ja, lieber Steffen, erstmal herzlich willkommen, aber stell dich doch am besten ein wenig mehr selbst vor.
Ja, das mache ich gerne. Also vielen Dank, Konstantin. Das ist in der Tat mein erster Podcast.
Okay, und ich, Premiere. Danke schön.
Ja, recht herzlich für die Einladung.
Gerne.
Ich hoffe, man merkt mir nicht so an, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, aber das ist ja normal, glaube ich, bei solchen Premieren. Und es kann natürlich kein Zufall sein, wenn zwei Rheinhessen miteinander sprechen, dass 33 die Zahl ist, um die es in diesem Podcast geht, die Absolut. 33. Folge. Du und ich, wir sind ja zwei alte Karnevalisten, ne? Oder
so Kassenachter,
wie man bei uns sagt. Ja, dann kann es natürlich kein Zufall sein. Ja, also ich bin der Steffen.
Wir müssen kurz erklären, Steffen, vielleicht noch für alle Nicht-Karnevalisten, also jeden, der jetzt nicht aus Mainz, Kölle oder Düsseldorf kommt, die 33 natürlich durch 3 teilbar und dann kommt die 11. Die 11 ist die närrische Zahl, auch wenn die wilde Zeit vorbei ist. In diesem Sinne, Steffen, auch an dich auch nochmal ein Hello.
Ja, vielen Dank. Das gebe ich gerne zurück, aber keiner Love, nur Hello. Bei Alaf, das sagt man in der verbotenen Stadt, bei uns würde man das nie sagen. Ja?
Eben.
Genau, ja, richtig. Wo war ich denn geblieben? Genau, ich bin tatsächlich ein alter Rheinhesse aus der Nähe von Mainz und ich arbeite tatsächlich für einen Bundestagsabgeordneten, nämlich den Manuel Höferlin, den Vorsitzenden des Digitalausschusses des Bundestages und außerdem auch ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat.
Mhm.
Genau, und das ist, glaube ich, für, ja, also mehr gibt es am Anfang gar nicht zu sagen.
Ne? Ja,
die ganzen Themen kommen jetzt drauf.
Ja. Sehr gut, genau. Wie die Hörerinnen und Hörer das von uns gewöhnt sind, sind wir natürlich auch transparent, wo man sich herkennt, wie die Verbindungen so sind. Und an dieser Stelle sei gesagt, dass Steffen und ich auf dasselbe Gymnasium gegangen sind und auch Leidensgenossen im Französisch-Grundkurs in der Oberstufe waren. Wir haben es tapfer bei einem ganz tollen Lehrer, der alles versucht hat, muss man wirklich sagen, unser Bestes gegeben. Manchmal hat es gereicht, manchmal nicht. Das heißt, Steffen,
ja, c'est la vie, würde man sagen.
Ja, c'est la vie, ja, genau. Und an dieser Stelle weiß ich ja, und weißt du ja auch von mir ungefähr, was wir bis zum Abi gemacht haben. Dann haben sich unsere Wege ja getrennt, in dem Sinne, dass ich dann auch im Ausland so unterwegs war. Wie ist denn es beim Abi bei dir weitergegangen? Hast du studiert, eine Ausbildung gemacht und vor allem hattest du vielleicht schon einen Plan im Studium, wo es nach dem Studium hingehen soll, nämlich nach Berlin?
Ja, also ich hatte überhaupt keinen Plan nach dem Abitur, was ich machen sollte. Und ich war jetzt auch nicht so derjenige, der so ein gutes Abi gehabt hätte, dass er jetzt in jeden Studiengang so locker reingekommen wäre.
Okay.
Und ich habe erstmal Zivildienst gemacht nach dem Abitur bei der Stadtverwaltung in Mainz, mhm, beim Umweltamt.
Okay.
Und als der Zivildienst rum war und ich immer noch nicht so genau wusste, was ich eigentlich machen soll, hat meine Mutter zu mir gesagt, naja, dann mach doch eine Ausbildung, schadet nichts. Und studieren kannst du immer noch. Und
Absolut.
Dann habe ich das auch gemacht. Und ich, bei mir ist so ein bisschen die berufliche Laufbahn so ein bisschen Prinzip Zufall. Also
okay.
Bei mir gibt es keinen Plan. Und das hat sich bis heute auch so durchgezogen. Aber es hat sich alles so, das kann ich vielleicht schon mal vorweg sagen, alles so ein bisschen gefügt. Also insofern hat, kann man bei mir sagen, der Beruf oder das Umfeld des Berufes hat sich mich ausgesucht und nicht umgekehrt.
Okay.
Und deshalb bin ich auch zunächst ein bisschen auch durch Zufall, weil ich, sag mal, habe so ein bisschen kurz vor September angefangen dann zu suchen. Da sind die meisten, mhm, Ausbildungsplätze schon vergeben und damals, ist ja schon ein bisschen her bei uns beiden,
mhm,
ja, war noch nicht so viel Leerstellen, bei Leerstellen, wie das vielleicht heute ist, sondern da
Okay.
gab es tendenziell vielleicht eher weniger Leerstellen, als es Leute gab, die gerne eine Ausbildung gemacht hätten oder auf der
Okay.
Suche waren. Und ich bin halt ein bisschen Zufall durch bei einer PR-Agentur gelandet
Okay.
und habe da eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann.
Okay.
Und als die rum war, also ich sag mal so, ich schon in dieser PR-Agentur, in dieser Ausbildung habe ich natürlich schon, sagen wir mal, mit Kommunikation zu tun gehabt. Im weiteren Sinne ist das Veranstaltung natürlich auch ein Kommunikationsformat und wir haben vor allem sehr viel im politischen Umfeld Veranstaltungen gemacht und dort
Okay.
entsprechend die Kollegen aus der PR, also es gibt zwei Abteilungen der Agentur, PR und Events, da gab es natürlich schon eine enge Zusammenarbeit und Verknüpfung und wir haben schon sehr viele Veranstaltungen gemacht mit öffentlichen Dienstleistern und im politischen Umfeld, Landesregierung, Rheinland-Pfalz, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass der Agenturinhaber vor grauer Vergangenheit in den 80er und 90er Jahren der Pressesprecher war vom
Okay.
damaligen Wirtschaftsminister Rainer Brüderle.
Okay.
Und ich sag mal, da gab es dann natürlich schon Verbindungen
Ich wollte
auch
gerade
einfach
sagen,
in die
ich hab
Politik.
krieg so eine Vorahnung,
Ja,
wo es jetzt gleich weiterhin gehen
das
könnte, aber
stimmt.
erzähl mal,
Ja,
ja.
obwohl das jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt für die FDP war, es war einfach Zufall. Aber ich sag mal, es war auch, glaube ich, eine gute Entscheidung von ihm, dass er damals in dieser Agentur dann also so ein bisschen zumindest auch Distanz gesucht hat von der FDP, weil dann die FDP natürlich auch irgendwann nicht mehr in der Regierung war. Und er dann schon auch versucht hat, dann, sagen wir mal, ein bisschen neutraler zu sein, was, glaube ich, auch der Sache gut getan hat, und dann auch sehr erfolgreich war. So, aber das nur so als kleine Randnotiz.
Nee, sehr gut.
Ja, und genau, und so ist das, glaube ich, so ist das so ein bisschen entstanden. Und ich bin erst später und durch Zufall zur FDP gekommen und habe nach der Ausbildungsstudium angefangen.
Okay.
In Mainz, habe Jura studiert, ein paar Semester und das hat mich aber nicht so richtig glücklich gemacht und ich sag mal, habe dann auch mein Glück bei Wirtschaftswissenschaften versucht, aber das ist auch nicht so richtig mein Ding gewesen und bin dann erst später zu Kommunikationswissenschaften gekommen.
Okay.
Also Kaiserslautern, was dann so mein Ding war. Aber ich sag mal, in diesem Zeitpunkt damals, das war so 2011 bis 14, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, bin ich so studienmäßig nicht so richtig glücklich geworden, war aber immer, weil ich es natürlich auch gewohnt war zu arbeiten, habe immer sehr viel nebenher als Werkstudent gearbeitet und bin dann wieder als Werkstudent bei Bestfahr gelandet und der hat mir dann irgendwann
Das war die
gesagt,
Agentur, die bei der
wo
du
ich
die
dann erst war,
Ausbildung.
ja,
Ja,
genau.
okay.
Genau, in Mainz. Und da gab es dann irgendwann mal die Möglichkeit, was zu schreiben. Und dann hat der Inhaber gesagt, naja gut, du kannst ja fünf gerade Sätze schreiben. Ja,
Okay.
vielleicht ist ja das was für dich. Und dann haben wir das ein paar Wochen gemacht und dann hat er gesagt, naja gut, dann macht man ein PR-Volontariat bei mir. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat er mir später eine Festanstellung gegeben. Und da war das Thema Studium erstmal erledigt. Ja, und dann habe ich erstmal da gearbeitet, habe dann aber jetzt vor ein paar Jahren wieder angefangen. Und bin jetzt auch dabei, das Studium zu Ende zu bringen und schreibe jetzt meinen Master demnächst und hoffe auch, dass es dieses Jahr zu Ende kommt, weil ich kann das schon mal vorwegnehmen, wenn man vielleicht hier Leute auf dem Podcast hören, die jetzt irgendwie sich überlegen, studieren Sie was mit Politikwissenschaften oder Kommunikation oder interessiert Sie das? Ich kann nur sagen, also das Studieren neben der Arbeit und dann auch noch in dem Job, wo man irgendwie pendelt, zwischen Mainz, wo ich halt lebe, wo ein Lebensmittelpunkt ist mit meiner Familie und Berlin, was zumindest vor Corona so war. Jetzt ist es nicht mehr so viel mit Pendeln, aber davor war es so. Also das ist schon nicht so einfach und ich kann diesen Lebensweg keinem empfehlen, sozusagen,
Okay.
das so zu gehen, genau.
Ja.
Ja,
Da ist jetzt
genau.
schon super viel. Erstmal vielen Dank. Ich habe natürlich vielleicht am Anfang ein bisschen geflunkert. Das war mir auch immer so klar. Wir haben uns ja auch immer mal wieder getroffen. Jetzt nicht nur auf der Gast bei der Fasnacht, sondern auch mal so und auch in Berlin. Wir haben jetzt eigentlich die Frage gehabt, wie war für dich die Jobsuche? Aber du hast es jetzt schon so wunderbar ausgeführt, dass ja,
Ja, das ist an der Kernfrage komplett vorbei. Das ist einfach eine
ja, ja.
Berufskrankheit.
Ja gut,
Entschuldigung. Ja.
mehr oder weniger, aber da konnte man jetzt auch live als Zuhörerinnen und Zuhörer merken, du hast dein Handwerk drauf. Die Frage können wir uns da ja wirklich dann mit der Jobsuche irgendwie aktiv sparen.
Also
Aber
ich habe einmal den Job gesucht, das war, als
okay.
ich mich beworben habe um den Ausbildungsplatz. Das war das erste Mal, wo ich wirklich hin bin mit einer Bewerbungsmappe.
Okay.
und mich vorgestellt habe und ein Gespräch geführt habe. Damals gab es, also das gibt es auch, glaube ich, heute bei den kleinen Agenturen nicht so, bei der Größe vielleicht schon, also sowas von wegen Assessment Center und so, das
Ja.
war da nicht, sondern da war, wir brauchen dich und du hast irgendwie Probezeit und entweder es läuft oder es läuft halt nicht.
Ja,
Ja. Und
okay.
ich habe die Probezeit nachweislich überlebt.
Ja.
Und ich sag mal, das war das erste Mal, wo ich mich wirklich beworben habe. Und der Weg jetzt nach Berlin und zur FDP, der kam eher durch Parteiliches.
Ja,
Und das muss ich auch sagen.
da kommen wir auch
Kommen wir gleich
gleich
noch
zu,
dran.
genau.
Ja.
Das heißt, ja, für mich die Frage, hast du dich leicht oder schwer getan beim Einstieg oder was war die prägendste Erfahrung bei der Jobsuche? Die ist ein Klassiker bei uns. Die sparen wir uns nur vielleicht für dich zum Hintergrund. Wir haben intern unter uns Moderatoren, Markus, Fabio und ich, so eine kleine Challenge immer, wer die meisten Jobbewerbungen geschrieben hat, bis der erste Job geklappt hat. Und da sind Markus und ich, glaube ich, mit über 70 oder so und der Fabi mit 20 dir weit
Okay.
voraus. Aber kommen wir mal genauer zum nächsten Punkt. Wie ist, ja gut, man muss offen und ehrlich sein, manchmal dauert es
Ja.
länger.
Ja, also
Wie
dann, wenn ich nicht ehrlich wäre mit dem, was gut gelaufen ist und schlecht gelaufen in meinem bisherigen Lebensweg, und da ist sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite einiges zu verbuchen, ja,
Ja.
ich nenne das halt echtes Leben,
Ja, absolut.
dann müsste ich mir eine große Lügengeschichte ausdenken, und ich sag mal, so lange bin ich noch nicht in der Politik, dass ich das so sattelfest könnte.
Ja, okay.
Ja.
Da hast du aber mit Politik wieder das richtige Stichwort gegeben. Du hast es ja auch eben schon an verschiedenen Stellen fallen lassen. Also nicht nur durch deinen jetzigen Job, sondern auch von früherer Position deines Chefs dann, bevor die Agentur gegründet hat. Wie bist du dann parallel mit Studium und der Ausbildung, bist du dann praktisch dadurch zur FDP gekommen oder war es irgendwann mal eine bewusste Entscheidung bei einem Stand der lokalen FDP in Mainz oder in Nackenheim, wo du ja herkommst, genauer gesagt. Wie ist dieser Weg dazu gekommen? Gab es da eine Vorprägung auch vielleicht in der Familie oder?
Also eine Vorprägung im Sinne der Liberalen gibt es nicht, ganz im Gegenteil. Also die eine Seite meiner Familie ist sehr christlich, katholisch. Ja, ist jetzt auch nicht verwunderlich, wenn man in Mainz groß wird, dass es katholisch
Wollte
ist.
gerade
Und
sagen, ja.
die andere Seite der Familie, die ein bisschen, zumindest von meinem Großvater her, aus Norddeutschland kommt, aus Bremen, sind schon immer klassische SPD-Wähler gewesen. Also insofern ist es vielleicht einfach die logische Konsequenz in der Mitte. Ja, aber wenn es so ist, dann war sie irgendwie nicht bewusst getroffen,
Ja,
sondern
okay.
ich sag mal, es ist natürlich, ich bin ja nicht irgendwann aufgewacht und habe gesagt, oh cool, Politik finde ich super spannend, sondern ich habe natürlich schon immer Interesse daran gehabt. Ich glaube, das geht den meisten so, die sich später vorstellen können, darin zu arbeiten. Und ich hatte natürlich auch Sozialkunde Leistung in der Oberstufe, ich glaube, du auch. Ne?
Ich nicht, nee, ich hatte
Ja,
Geschichte,
nee,
aber
du
ihr
nicht,
wart
okay.
ja
Nichts
der
geschafft.
berüchtigte Sozi-Kurs.
Ja.
Genau.
Ja. Und ja, also insofern habe ich mich immer damit auseinandergesetzt. Und tatsächlich war es aber so, dass in meiner früheren Jugend bei mir zu Hause in Nackenheim, wo ich herkomme, hatte ich immer früher Kontakt auch mit der CDU und mit der Jungen Union, weil es die als einzige Jugendvertretung dort gab. Die Junge Union, und da gab es immer so die Überlegung, ob ich mich da mal engagiere, aber es ist nicht dazu gekommen. Sondern
Okay.
ich hatte aber einen Freund, und den habe ich immer noch, der auch in der Politik arbeitet, inzwischen aber auf Verbandsseite, aber früher auch mal bei der FDP in der Landtagsfraktion gearbeitet hat. Und der ist 2009 relativ überraschend mit Anfang 20 in dem Gemeinderat gewählt worden.
Okay.
So. Und ich sag mal, in dieser Zeit hat sich schon herauskristallisiert, dass ich dann auch schon, sagen wir mal, der FDP politisch nahestehe. Und er hat mich dann irgendwann mal 4 Jahre später gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auf der Liste zu kandidieren für den Gemeinderat. Und da ich sehr verbunden bin mit meiner Heimat Nackenheim und auch heute noch sehr verbunden bin damit, konnte ich mir das schon gut vorstellen. Jetzt war es halt so, dass es ja diesen berüchtigten Abend im September 2013 gab, in dem die FDP dann relativ schnell aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Und gleichzeitig ist auch in Rheinland-Pfalz nicht in den Landtag geschafft hatte 2011. Und er hatte mich dann nach dieser Bundestagswahl und dem Ausscheiden der FDP angerufen am nächsten Tag und hat gesagt, naja, wie sieht's denn aus? Hast du eigentlich überhaupt noch Interesse, nächstes Jahr, 2014 war die nächste Kommunalwahl, zu kandidieren? Und dann habe ich gesagt, naja, klar, habe ich Interesse. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wenn du auf der Liste kandidierst für die FDP, du kannst da eigentlich auch in die Partei eintreten, weil dann dachte ich mir so,
Ganz oder
besseren
gar nicht dann,
Zeitpunkt,
ja. Okay.
ja, einen besseren Zeitpunkt gibt es vielleicht gar nicht als eine Partei, die jetzt sich sozusagen am Scheideweg steht, ob sie es irgendwie nochmal schafft, aus dem Nirvana, aus dem Politischen, was damals auch die meisten nicht geglaubt hätten, oder die es vielleicht gar nicht mehr schafft und sozusagen in der Versenkung verschwindet. Und dann habe ich da an diesem Tag nach dieser Bundestagswahl meinen Mitgliedsantrag ausgefüllt und dann bin ich Mitglied geworden bei der FDP.
Wow,
Und
okay.
ich sage mal, ja, genau. Und in den Gemeinderat hatte ich es nicht geschafft 2014. Da sind wir relativ an diesem zweiten Mandat knapp gescheitert. Da ist der Moritz, mein Freund, wieder eingezogen. Hat aber damit zu tun, dass wir echt auch eine schlechte Phase hatten 2014. Und das hat man auch tatsächlich in den Kommunalwahlen gemerkt. Inzwischen bin ich Mitglied im Gemeinderat. Also 2019 habe ich es dann doch geschafft. Haben noch bessere Ergebnisse wieder erzielt. Zur FDP gekommen. Und dann war es schon so, 2014, ich erinnere mich da schon zurück, ich erinnere mich da so an Gespräche mit meinem Kumpel, der dann gesagt hat, naja, das ist ganz spannend. Also entweder versuchen wir der Partei jetzt wieder zu helfen, zurückzufinden und wir scheitern grandios, oder wir haben ihm was zu erzählen, unserem Enkel mal. Und ich sag mal, wir konnten unseren kleinen Beitrag leisten, dass wir es wieder zurückschaffen, vor allem bei den Landtagswahlen Rheinland-Pfalz 2016 und ich dann auch später Bundestagswahl 17, als wir es ja beides Male wieder den Wiedereinzug geschafft haben und zumindest auch es in die Landesregierung geschafft haben, habe ich mich davon auch beteiligt. Und dann habe ich mich auch engagiert in der Partei, im Kreisverband, beim Ehrenamt als Geschäftsführer, weil ich natürlich 2014 haben wir schon eine recht desillusionierte Partei vorgefunden, oder ich zumindest. Und gerade auch in diesen kleineren Verbänden, Kreisverbände, Ortsverbände, da gab es natürlich schon so eine Welle des Austrittes und da war so natürlich erstmal miese Stimmung, aber, und das muss man, glaube ich, auch dem Christian Lindner, oder ich würde es dem Christian Lindner und allen anderen, die da mitgeholfen haben, auch hoch anrechnen, dass es wirklich geschafft hat, diesen gedanklichen Turnaround zu machen und wieder so eine positive Stimmung zu finden und dass wir es dann auch schon in diesen Jahren darauf geschafft haben, wieder so einen wirklich positiven Spirit zu finden und gemeinsam an so das Ziel geglaubt haben, wieder zurückzukommen. Und das hat schon sehr, sehr viel geholfen, dass es dann die Partei wirklich geschafft hat. Denn ohne dieses Engagement vor Ort schafft man es nicht. Also das ist für mich in meiner Erfahrung das mit das Allerwichtigste, dass Leute vor Ort mithelfen müssen und plakatieren. Das sind so einfache Dinge, die man aber machen muss, nur um das mal als Beispiel zu nennen. Das kann schon sehr nervig sein, plakatieren bei Nacht und Nebel, ja, bei Kälte, ja. Und dann auch Wahlkampfstände, das ist auch nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig, um es mal so zu sagen. Und da kriegst du auch schon mal einen drauf, aber es braucht diese Leute vor Ort. Sonst schaffst du einfach keine Identität mit den Bürgern, mit den Wählern, weil der Wähler sitzt nicht in Berlin, sondern der Wähler sitzt zu Hause.
Da kommen wir jetzt zu einem sehr guten Punkt. Du hast jetzt, deswegen wollte ich dich einfach reden lassen, der liebe Markus,
Ja, du
der
musst
sagt,
mich unterbrechen.
ja,
Sorry, wenn
das
ich
wollte ich
zu
nämlich gerade
rede.
sagen, der liebe Markus ist ja ein großer Freund, der sagt immer, ein Konz darf man nicht so lange reden lassen. Das haben die Mainzer oder Rheinhessen irgendwie so an sich, dass sie babbeln. Mir
Das
gefällt es
stimmt.
aber sehr gut und ich glaube, du hast ja auch unserer
Mir auch.
Zuhörerschaft extrem viel gesagt. Ich wollte jetzt nochmal zu zwei, drei Punkten reingehen, die du auch schon
Ja, bitte.
ein bisschen mehr im Detail gesagt hast. Du hast jetzt gesagt, aus deiner Sicht war die Partei da so ja, zerrissen, es gab Austritte, es gab so eine, ja, jetzt sind wir, sage ich mal, auf dem Meeresgrund der Stimmung angekommen. Würdest du auch sagen, es waren dann gerade junge Leute wie du, die da das Ruder wieder mit rumgerissen haben und dein Freund Moritz, den du erwähnt hast, oder würdest du sagen, ja, das war eher altersunabhängig. Wie kann man da irgendwie das taxieren, wer da so der Treiber war? Also die jungen Affinen, weil die FDP wurde ja auch sehr gelobt für ein neues Image, was der Christian Lindner, hast ja gesagt, dann damit reingebracht hat, dass es sehr digital aufgestellt wurde. Also da hat sich ja einiges getan, würdest du sagen, da war es auch gut, dass viele Jungen in der FDP oder Neumitglieder wie du diesen Schwung, der praktisch dann von oben auch ja erhofft war, da mitgetragen haben, oder würdest du sagen, nö, das hat eher mit der Überzeugung für die Sache zu tun gehabt und unabhängiger vom Alter?
Also in meiner Erfahrung hat es, glaube ich, mit allen zu tun gehabt, die, sagen wir mal, sich in der Zeit, in der es schwer war, zu ihrer liberalen politischen Überzeugung bekannt haben. Und das auch nicht nur in der Partei, sondern auch nach außen. Ja? Das waren mitunter junge Leute, Da gab es schon, die waren jetzt nicht unbedingt 2014, 15 da, aber die hat sich so nach und nach ergeben. Und ich sag mal, das kann man ganz gut, also ich kann das ganz gut nachvollziehen bei den beim Jugendverband der FDP Rheinland-Pfalz, die jungen Liberalen, die einen super Aufschwung hatten in den letzten Jahren, mitgliedermäßig vor allem auch hatten und super aktive Leute haben, die sehr viel Zeit in ihrer Freizeit privat über dem Studium, Ausbildung, Beruf irgendwie investieren, die tolle Ideen haben in Wahlkämpfen, die vieles machen. Das schon, aber es waren nicht nur die Jungen. Also es war schon eine Mischung, ja. Und man kann das auch nicht so sagen, dass man sozusagen jetzt irgendwie die Leute ausgetauscht haben. Das wäre natürlich Quatsch. Man braucht dann natürlich immer auch die Leute, die lange dabei sind und die dieses Geschäft auch kennen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie das erste Mal in so einer Partei ist, der zum Beispiel das erste Mal bei so einem Parteitag ist, ja, also zumindest mir ging so und viele, mit denen ich gesprochen habe, inzwischen, die kennen das auch so. Das ist natürlich so eine Partei, ist eine super eigene Welt. Und wenn man da so reinkommt als Neumitglied und bis auf den Parteitag, und da wird Programmatik gemacht und dann wird dann über einzelne Sätze, über irgendwelche Anträge, wird dann debattiert und diskutiert und tauscht man jetzt drei Worte aus und macht man noch fünf dazu, wenn man dann neu ist und man kennt sich nicht aus damit. Ich glaube, also ich habe erst gedacht, das war, also ich kann mich an meinen ersten Landesparteitag in Ransbach-Vormbach erinnern, 2014, also das war ein Samstagnachmittag, da habe ich mich nach einer Stunde schon gefragt, was machst du denn eigentlich hier am Samstag? Hast du nichts Besseres zu tun? Ja, und das ist schon so ein bisschen, ich sag mal, ist eine fremde Welt, wenn man neu drin ist. Und dann brauchst du natürlich auch die alten Hasen, die so ein bisschen mitnehmen. Also so ein Mentoring brauchst du, glaube ich, auch ein Stück weit innerhalb so einer Partei. Sonst bist du da relativ schnell verloren. Und insofern war das so aus meiner Erfahrung, brauchst du wirklich die Jungen und die Alten, die ganz Neuen, die irgendwie vielleicht auch noch nicht so in dieser Denkschiene drin sind, der parteilichen, sondern die irgendwie auch den Mut haben, mal komplett gegen den Strich was zu sagen. Ja? Und du brauchst aber auch die, die Erfahrung haben und die wissen, welche Ideen kannst du irgendwie vermitteln und welche Ideen werden es nicht sehr weit bringen. Ich glaube, die Mischung, das hat uns, glaube ich, ganz gut getan in dieser Zeit, dass wir es tatsächlich auch wieder geschafft haben, in Rheinland-Pfalz zurückzukommen. Und deshalb,
Sehr gut.
junge Leute braucht man immer, aber ich sag mal, man darf die Erfahrung der Älteren auch gar nicht, darf man da nicht vergessen und man darf sie auch nicht klein machen. Die Mischung muss stimmen und das hat auch gepasst.
Wir hatten, also die Mischung macht's, das trifft, glaube ich, jetzt nicht nur auf diese sehr besondere Phase, in der du ja zu deiner Partei gekommen bist, aus, sondern generell. Jetzt hatte ich ja eben schon so ein bisschen in einer Unterfrage angerissen, dass sich die FDP ja auch kommunikativ neu aufgestellt hat und sehr aktiv auf Social Media war. Hast du da damals auch gemerkt, ja, das geht jetzt in die richtige Richtung oder das ist jetzt, und wirklich ausgesprochen aus der Perspektive eines Kommunikators, das ist jetzt sozusagen State of the Art, was da zumindest für Deutschland gesehen zu der Zeit möglich war oder sogar ein bisschen vor dem, was die anderen Parteien machen. Wie würdest du da so die Einbindung von sozialen Medien und deren Nutzung beschreiben?
Ja, das war in der Tat sehr wichtig. Zufälligerweise kenne ich auch denjenigen, der auch bis heute noch für die FDP, die Partei, also nicht die Fraktion, da maßgeblich verantwortlich ist für Social Media. Der hat dann auch geholfen im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz. Und ja, das war ja, also es war absolut, glaube ich, ein bisschen ein Novum. Wenn man Wahlkampf und Parteienwahlkampf sieht, andere Parteien haben es natürlich auch gemacht, das ist klar. Aber ich sag mal, so ein bisschen der Vorteil ist, wenn man sich so ganz neu aufstellt, und das haben wir, glaube ich, auch gemerkt, da kommen wir vielleicht später dazu,
Ja,
bei
gern.
der Bundestagsfraktion, wie wir auch arbeiten, weil wir ja auch digital arbeiten. Und das haben wir da bei der FDP, glaube ich, auch festgestellt. Also mit neuen Ideen, einem ganz neuen Ansatz, so eine Art politisches Start-up, so formuliere ich es
Ja.
ja auch ganz gerne, das hat, glaube ich, schon dabei geholfen, dass wir dort auch wieder uns Gehör verschaffen konnten. Denn ich kann das vielleicht nur so ein bisschen erzählen, so ein bisschen aus der PR-Sicht. Wenn man Pressemitteilungen verschickt, was ja heute auch noch passiert, glaube ich, in PR-Agenturen, ja,
Es soll noch vorkommen,
ja,
ja.
wenn man, also ich mache das auch noch und wenn der Verteiler stimmt, würde ich sagen, kann das auch gut funktionieren. Also ich nur von damals, wenn man in der APO ist, also in der außerparlamentarischen Opposition, da kann man Pressemitteilungen verschicken, bis man blöd wird. Du kriegst einfach nicht eine einzige Zeile in der Zeitung, wenn du APO bist. kannst du
Okay.
vergessen. Ne?
Ja.
Und dann musst du dir schon andere Wege suchen, wie du mit Leuten in Kontakt kommst und kommunizierst. Ja?
Ja.
Und die Herausforderungen, die haben wir ja jetzt aktuell auch. Ja, wieder Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz und ja, bald auch im Bund. Und ich sag mal, Wahlkampf as usual gibt es nicht unter Corona-Bedingungen mit Wahlständen und so weiter. Ja?
Ja.
Aber dann muss man schon sagen, da hat uns das schon sehr geholfen und auch sehr viel Kreativität, die Jungs, die das gemacht haben im Landtagswahlkampf, Menschen anzusprechen, ja, auch in den Dialog zu treten und nicht einseitig irgendwas zu posten. Damals war Facebook ja dann doch noch das Medium der Wahl für die Bürgerinnen und Bürger, auch für die jüngere Generation. Das hat sich ja, glaube ich, heute ein bisschen verschoben. Das hat schon sehr viel dazu beigetragen, Reichweite zu generieren und auch die Botschaften anzubringen.
Ja.
Und das hat schon, glaube ich, damit zu tun, wenn ich den Satz noch zu Ende sprechen darf,
Gerne.
das hat schon damit zu tun, dass wir natürlich dann auch also mal so einen richtigen Cut haben und gesagt haben, so wie wir früher Wahlkampf gemacht haben, Kommunikation, das überdenken wir in der Zeit, in der wir in der APO sind und machen einen neuen Ansatz, dann aber auch eine professionelle Hilfe.
Ja,
Ja.
sehr
Und
gut.
das haben wir dann auch gemacht und ich glaube, das war einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Ja. Herzliche
Absolut.
Grüße an Tommy Diener an dieser Stelle übrigens, Social Media Experte der FDP.
Genau, der kann jetzt direkt gegoogelt werden von jeder Person, die es interessiert. Ich werde es nachher auch machen. Jetzt hast du eben schon wieder mir sehr schöne ja, Brückenpfeiler kommunikativ gesetzt mit dem Superwahljahr dieses Jahr. Aber da gehen wir, bevor wir darauf kommen und auch die Konstellation mit Corona und der Ansprache der Zielgruppen, vielleicht erst nochmal einen Schritt zurück. Wie bist du denn dann nach Berlin gekommen? Also wie hast du den Manuel Höferlin kennengelernt und wie war es dann, ja, mit ihm in Bundestagswahlkampf zu ziehen und dann diesen auch positiv zu gestalten?
Ja, den Manuel kenne ich ganz klassisch, weil wir wohnen quasi in benachbarten Orten, nicht
Okay.
ganz, ein Ort ist zwischendrin, aber wir sind dann im selben, jetzt komme ich wieder in die Feinheiten der Parteistrukturen der FDP Rheinland-Pfalz, im selben Ortsverband, weil unsere Ortsverbände beginnen nicht auf der Ortsebene, sondern offiziell auf der Verbandsgemeindeebene. Jetzt müsste man wieder erklären, was Verbandsgemeinden sind. Das gibt es ja auch nicht in jedem Bundesland. Aber ich mache es kurz. Also wir kennen uns über die FDP. Wir sind im Kreisverband aktiv gewesen. Ich war Geschäftsführer, er war damals stellvertretender Vorsitzender. Jetzt ist er Vorsitzender vom Kreisverband. Und so haben wir uns kennengelernt. Und
Okay.
ich habe
Und
ihn
das war
irgendwann
dann bei
mal
so einem
gefragt. Ja.
Gläschen köstlichen Riesling, den es hier als heimische Traube gibt, oder wie ist das genau
Das
abgelaufen?
war, das, das war, das war, wie, war ich, ich weiß nicht, wo ich ihn zuerst getroffen habe. Entweder war es bei der Weihnachtsfeier von der FDP Bodenheim
Okay.
oder es war bei irgendeiner Vorstandssitzung der
Okay.
FDP Mainz-Bien, also vom
Ja.
Kreisverband, ich weiß es nicht. Ja,
Okay.
gut, also da wir auch nicht so viele waren, die aktiv waren, konnte man sich auch schwerlich aus dem Weg gehen. Aber ja, ich sag mal, so kennen wir uns. Ne?
Ja.
Und tatsächlich habe ich ihn irgendwann gefragt, pass mal auf, ist ja Bundestagswahlkampf und er war ja Abgeordneter von 9 bis 13 und ich wusste ja, dass er wieder kandidieren würde. Und da habe ich ihn gefragt, kannst du dir das vorstellen, dass wir zusammen Wahlkampf machen und kannst du dir vorstellen, dass ich sozusagen dann eine Weiterbeschäftigung bekomme im Rahmen des Mandates? Und ich habe ihn ganz klassisch einfach gefragt.
Sehr
Vielleicht
cool.
heute nicht mehr so on vogue,
Ja.
aber so war es.
Nee, aber das ist eine wunderschöne Geschichte. Also wir haben hier in den ja, vielen Folgen zuvor auch schon viele ja, Möglichkeiten und Wege gesehen, wie die Menschen dann in ihrem jetzigen Job gelandet sind. Aber das ist ja ein ganz aktiver Weg, sich sozusagen da seinen Job gesucht zu haben. Und ja, er hatte ja dann zugesagt, offensichtlich, so steht die
Also
Geschichte. Ja.
dieses Gespräch fand in der Tat in einem in einem Weinhaus statt, in einer Gutsschenke.
Ja, sehr schön.
Und ich hatte tatsächlich eine Rieslingschorle, weil ich in diesem Weinhaus immer Rieslingschorle trinke,
Ja.
deshalb weiß ich das noch. Deshalb in diesem Rahmen hat es ganz klassisch rheinhessisch auch stattgefunden.
Ja, sehr schön. Ja. Ein Schobbe ist ja auch gut für die Haut, zumindest eine. Ab
Schau,
dem
es war alles
zweiten,
gut.
ja, nach dem zweiten
Das
muss
zweite
es
noch
jeder
dazu.
für sich selbst wissen. Aber nee, dann passt es ja wirklich sehr schön zusammen. Nicht nur, wie sich da eure Wege gekreuzt haben, sondern auch mit dem entsprechenden Lokalkolorit, den ich ja sehr feier, aber bevor wir damit den Hörern da jetzt zu sehr vielleicht auf den Geist gehen, wie war dann The Road to Berlin für euch beide? Wie lief das dann
Also, du
ab?
wolltest wissen, wie es wahlkampfmäßig weitergeht,
Genau,
das war
ja.
die Frage. Ja, also Nachdem wir uns dann darauf verständigt hatten, sozusagen, dass ich also für ihn Wahlkampf mache, habe ich irgendwann mal meine Festanstellung bei der besagten Agentur gekündigt. Aber das muss ich vorneweg schicken, nur dass da keine falschen Vorstellungen entstehen. Ich nicht aus irgendwelchen Erwägungen heraus, dass ich da nicht mehr arbeiten wollen würde. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe da immer gerne gearbeitet und ich habe auch heute noch wirklich freundschaftliche Beziehungen zu dem Inhaber,
Ja, vielleicht eine
weil ich
ganz kurze Nachfrage. Wie, also ich habe das so rausgehört und ich kenne dich ja auch ganz gut und kann das ja auch nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Wie schwer ist es dir denn gefallen, nachdem du dann mit Manuel Höferlin übereingekommen bist und ihr beide gesagt habt, okay, wir machen diese Unternehmung, ja, ich sage es jetzt bewusst genau in dem Wort auch. Wie schwer ist es denn dir dann gefallen, nachdem du dort als die Ausbildung gemacht hast, das Volo, dich dazu ja, sehr zufrieden warst und Wohlgefühl hast, wie schwer war denn dieser Schritt für dich dann zeitgleich, was dir lag und auch am Herzen liegt, da zu sagen, so, jetzt ist Schluss, aber nicht, weil ihr blöd seid, sondern weil es jetzt was Neues gibt? Oder wie wurde das so aufgenommen? Hast du Rückendeckung bekommen für den Schritt Verständnis?
Ja, ich habe Rückendeckung bekommen, insofern als dass der Andreas diesen Schritt schon nachvollziehen konnte, was, glaube ich,
Das
damit
war der
zu
Chef
tun
der
hat, dass
Agentur,
Andreas
nehme ich
ist
an.
der Inhaber,
Ja,
Entschuldigung,
der
sag ich es
Inhaber,
mal,
genau.
vorhin habe ich es nicht gesagt, aber jetzt sage ich es, der Inhaber, weil er natürlich selber dann so eine politische Karriere hinter sich hatte, bevor er sich selbstständig gemacht hat. Insofern hat er das schon verstanden, hat vielleicht auch geholfen, dass ich dann in derselben parteilichen Farbe geblieben bin. Das hat er schon aufgenommen, aber trotzdem ist es ihm, glaube ich, nicht leicht gefallen, jemanden gehen zu lassen, den er kennt als Mitarbeiter, den er hoffentlich auch schätzt. Also so nehme ich das zumindest wahr. Ich sag mal, gerade bei den kleinen Agenturen, ne, wenn du da lebst du natürlich auch von den persönlichen Beziehungen, ja, zwischen den Kunden und den Projektmanagern und Projektmitarbeitern. Das ist da noch mal, hat da noch mal eine besondere Wichtigkeit, diese Zusammenarbeit. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Aber er hat das immer unterstützt, hat immer gesagt, mach das. Und es ist mir natürlich schwer gefallen. Ich glaube, wenn man sich mal in so einer Komfortzone einfach eingerichtet hat und man beißt es, wenn man jetzt nicht so der Typ ist, der jetzt sagt, ich muss alle paar Monate, alle paar Jahre was Neues haben, dann ist es, glaube ich, schon nicht so einfach. So ist es zumindest bei mir. Aber ich sag mal, da ich ja, wie gesagt, schon immer mich für Politik interessiert habe, war die Herausforderung einfach spannend. Und deshalb habe ich ja auch
Auch
diese
schwierig zu
Möglichkeit,
widerstehen dann wahrscheinlich, ne, wenn das
ja,
dann,
deshalb habe
ja,
ich die
okay.
Möglichkeit natürlich schon gesucht, proaktiv. Und deshalb habe ich die Herausforderung dann auch, sag mal, auch wirklich gerne angenommen. Also es war so klassisch,
Okay.
lachendes Auge, weinendes Auge an der Stelle. Aber ich sag mal, die Verlockung war schon relativ groß, das mitzumachen. Obwohl man sagen musste, wir waren ja auch nicht im Bundestag. Das heißt, wir wussten es nicht. Also wir hatten natürlich Trends und wir hatten Meinungsumfragen. Und wir wussten, wir haben gute Chancen und wir wussten, wir haben irgendwie so ein Momentum in diesem Wahlkampf 2017 und wir haben einen Christian Lindner, der sozusagen das Pferd führt in diesem Wahlkampf. Deshalb habe ich immer dran gedacht, das klappt. Ja, und es war dann nachher auch so und es gab auch keine so kritische Phase, aber ich sag mal, so eine hundertprozentige Sicherheit wie du hörst auf, dann machst du Wahlkampf und dann geht's weiter. Die hast du natürlich nicht gehabt oder ich habe sie nicht gehabt. Muss man darauf vertrauen. Ne?
Wie oft kam denn dieser Gedanke? Also das wäre jetzt so meine erste Nachfrage bei deinen Ausführungen jetzt gewesen. Wie oft kam denn der Gedanke, dass du mir gedacht hast, boah, jetzt haben wir noch 2, 3 Monate zur Wahl. Sollte es unerwartet doch nicht klappen? Am Ende ist es ja irgendwo jeder Wahlkampf so eine Blackbox, wo man genau landet. Hast du da irgendwie gedacht, wie du es jetzt eben so angerissen hast, ja komm, wir halten jetzt Kurs, ich habe ein gutes Bauchgefühl? Oder gab es da auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, das ist jetzt schon alles ohne Netz und doppelten Boden?
Ernsthafte Zweifel hatte ich nicht. Und ein richtig ungutes Gefühl hatte ich auch nicht. Weil aber auch, wenn ich mich richtig zurückerinnere an dieses Jahr 2017, auch bedingt durch diesen Wahlerfolg in Rheinland-Pfalz und diese allgemein gute Stimmung, die damals aufgekommen ist. Und ich sag mal, dieses Gefühl, dass ich zumindest habe ich das so interpretiert, dass es so ein Wunsch nach politischem Wechsel gab. Ja, dass man irgendwie, wie das ja oft so ist in solchen Situationen, in denen die großen Parteien miteinander koalieren müssen, gibt es ja manchmal so, das war glaube ich auch 2009 der Fall, hat man
Absolut,
manchmal so eine
ja.
Müdigkeit, ja, zu sagen, okay, wir wollen einfach nicht mehr diese große Koalition haben. Und ich hatte schon das Gefühl damals, und ich glaube, es war auch so, ich glaube, deshalb hat man den Freien Demokraten auch dieses Aussteigen aus Jamaika so übel genommen, dass man schon mit der FDP diesen Wunsch verbunden hatte, mal einen Wechsel zu erzeugen in Richtung irgendwie, wie wir es schon genannt haben, weg von dem Verwalten des Status quo hin irgendwie zu einem, ja, in Richtung Zukunft zu gehen und irgendwie mal voranzukommen. Und wenn ich jetzt, wenn wir später vielleicht über Digitalisierung rede, in diesem Bereich manifestiert sich dieser Wunsch nach Fortschritt ja in besonderem Maße, finde ich. Und ich glaube, da hatte ich immer dieses Gefühl, dass es gut läuft. Und die Zahlen, die wir hatten, und wir haben sie ja auch gehabt in der Vorbereitung des Wahlkampfes, die Zahlen haben immer Anlass zur Hoffnung gegeben. Und deshalb habe ich mir nie ernsthaft Gedanken darüber gemacht, dass es
Sehr
scheitern
cool.
könnte. Ich bin aber auch ganz allgemein großer Freund der Verdrängung. Also so
Ja.
schlechte Dinge
Und des
lassen sich nicht so.
Optimismus, also das
Ja,
muss man an der Stelle auch
ja.
unterstreichen, mehr als der Verdrängung.
Beides.
Ja.
Ja, so, ja, also ich will ja nicht zu sehr aus meinem privaten Nähkästchen plaudern,
Ja,
aber ja, also
alles gut.
beides gehört vielleicht zusammen. Ich bin Optimist
Ja.
und ich versuche immer Optimist an die Sache zu gehen. Das wäre die schönere Formulierung an der Stelle. Und deshalb habe ich immer ein gutes Gefühl.
Sehr schön. Das heißt
Ja,
also,
wenn.
du hast dann auch schon gemerkt, okay, du hast es jetzt als Momentum beschrieben. Ich würde es mal sagen, ihr hattet dann so eine positive Welle auch aus dem Landtagswahlkampf mit einem
Ja, aus
positiven
einigen
Ergebnis auch,
Landtagswahlkämpfen heraus, ja.
die euch dann nach Berlin getragen hat. Jetzt sind wir in Berlin. Jetzt interessiert es natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer, wenn man nach Berlin dann kommt oder in Berlin seinen ersten Job beginnt. Wie hast du denn da die Arbeit dann wahrgenommen? Also jetzt gerade auch, weil du gesagt hast, am Anfang, du hattest nach der ersten Stunde bei so einem Landesparteitag war die kurze Eingebung hier, was machst du hier eigentlich gerade? Gab es so einen Moment auch in Berlin, wo du erstmal so realisieren musstest, so, ey krass, jetzt bin ich ja hier und es ist nicht mehr das Goldisch Mähns und irgendwie Rheinland-Pfalz und ein bisschen gemütlicher, sondern hier steppt der Berliner Bär?
Ja, also das Gefühl hatte ich, aber das Gefühl kam erst im Februar auf. Also das
Okay.
kam nicht, also Februar 18 sind wir dann. Das kam nicht so sehr 2017 aus. Das hat aber auch einen Grund. Ich bin ja nicht nach Berlin gezogen und habe ja nicht nur einen Job in dem Berliner Büro übernommen, sondern ich bin ja ein Pendler. Nach wie
Okay.
vor bin ich einer, wenn Corona nicht wäre, würde ich auch pendeln. Ich muss es Gott sei Dank nicht machen. Also ich war erstmal damit beschäftigt, hier über diese Presse, die ich natürlich von meinem beruflichen Hintergrund auch gemacht habe, auch also sozusagen den Auftrag habe, Wahlkreisbüro aufzubauen. Und ich bin erst,
Okay.
sagen wir mal, sozusagen erst schrittweise nach Berlin. Am Anfang war ich immer da, dann über die Sitzungswochen und erst dann über die Zeit hat sich das sozusagen manifestiert, weil ich dann auch mehr Aufgaben der Pressearbeit übernommen hatte. Im Laufe dieser Zeit hat es sich erst so eingespielt, dass irgendwann im Januar oder Februar der Höfling gesagt hat, pass auf, also wir machen das die ganze Zeit, jetzt machen wir es einfach weiter so. Sitzungswoche Berlin, Wahlkreiswoche zu Hause. Ja? Und war auch so eine Sache, die fand ich, mit der bin ich sehr gut klargekommen, weil ich ja dann doch so auch schon gerne zu Hause bin in Rheinland-Pfalz und weil ich natürlich immer auch der Partei verbunden bin, weil hier meine Familie ist und so weiter. Und so würde ich natürlich auch keine Kommunalpolitik machen in
Ja,
Rheinland-Pfalz. Und
klar.
so war das so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Also ich bin erst so
Sehr optimal.
schrittweise reingekommen, ja, in diese ganze, was natürlich auch damit zu tun hat, dass natürlich durch dieses Beenden der Jamaika-Sondierung, die ich tatsächlich gar nicht so sehr in Berlin mitbekommen habe, sondern eigentlich auch nur von zu Hause, beziehungsweise in der Rückkopplung mit dem Büroleiter und dem Manuel selber, durch dieses Ausscheiden und dann, da ging es ja doch wieder dann um SPD, CDU und CSU, die dann koaliert haben und bis dieser Koalitionsvertrag stand und bis sozusagen die Koalition dann beschlossen war und bis die Regierung gewählt wurde, war ja dann schon wieder Anfang 2018. Und da war ja eine ganze Phase, wo tatsächlich auch politischer Stillstand war, ein Stück weit, oder zumindest die Dinge sehr, sehr, sehr langsam. Weil es natürlich dann auch ohne Regierung natürlich keine Legislative gibt in dem Sinne und kein legislatives Anstoßen, was du irgendwie zu Ende bringen kannst. Und so war das einfach sukzessive. Der Moment, in dem ich wirklich angekommen bin, war der Moment, als deutlich wurde 2018, dass es einen Hack gab auf dem IVBB, sozusagen das Kommunikationsnetzwerk, an dem diese ganzen exekutiven Behörden hängen. Und das hat damit zu tun, natürlich die Ministerien in Bonn natürlich noch gespiegelt sind, weil es nicht nur in Berlin Ministerien gibt, sondern es gibt natürlich immer auch noch Häuser in Bonn. Ja. Und da gab es einen Angriff, der ist damals, ich glaube, über die Verwaltungshochschule irgendwo gelaufen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich sag mal, von diesem Hack hat man relativ lange nichts erfahren. Aber wir waren natürlich als Digitalpolitiker schon davon betroffen. Und dann haben wir irgendwann, als wir mal sozusagen relativ Wochen später darüber informiert wurden, im Innenausschuss, glaube ich, haben wir dann mal einen Tweet abgesetzt oder der Manuel hat dann einen abgesetzt und hat sich darüber echauffiert und dann ging diese ganze Presseschiene los. Und dann
die Lawine selbst losgetreten sozusagen,
Die ist dann losgerollt, über den Höferlin und damals ist auch Konstantin von Notz da noch eingestiegen, der ja auch so ein bisschen bekannt ist in diesem ganzen Bereich.
Von Bündnis 90 Die Grünen, nicht von der FDP,
Genau. Und das hatte sich so über Nacht hochgeschaukelt, dann haben da die Nachrichtensender drüber berichtet in den Nachtausgaben. Das weiß ich noch. Ich weiß es deshalb, weil ich an diesem besagten Mittwoch mit einer, die gibt es ja auch so schön, mit einer Gruppe von interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die man ja, die nach Berlin fahren dürfen.
Wahlkreisbesuch,
Wahlkreisfahrten, mit denen bin ich nämlich nach Berlin gefahren an diesem Tag. Und über diese Nacht ist es dann passiert und ich habe dann am nächsten Tag von jemandem gehört, der gesagt hat, na, ich habe eben vom Höferlin geträumt, weil ich hatte die ganze Zeit meine Kopfhörer im Ohr und ständig bei den stündlichen Nachrichten im ARD-Nachtprogramm hieß es Manuel Höferlin. Das war so ein Moment und dann haben wir wirklich, das war mittwochs, weiß ich noch, bis freitags waren wir im Stundentakt nur damit beschäftigt, Presseanfragen zu beantworten. Und irgendwie der Sache Herr zu werden und irgendwie Zitate an Redaktionen zu geben, an Agenturen. Und das war so der Moment, weil ich dachte, okay, wenn du mal irgendwie so eine Geschichte am Laufen hast und du kannst so einen Spin drehen, dann ist das hier schon eine Geschichte, da bist du relativ
im Auge des Sturms.
Und da musst du relativ schnell was abliefern, weil in Hauptstadtpresse, die warten auch im Zweifel jetzt nicht stundenlang auf dich.
Ja. Und dann das ist gedacht, nett gesagt mit den stundenlang,
Das war schon eine Geschichte, wo ich dann schon, also man nennt es, glaube ich, Feuertaufe oder kaltes Wasser. Ne?
Ja. Beides ist korrekt,
Ja, wenn wir im katholischen Kontext bleiben, dann ist kalte Wasser.
Ja.
Und dann, das war so der Punkt, dann wo ich echt dachte, das ist ein bisschen anderer, das ist hier ein bisschen anderer zeitlicher Horizont und eine andere Schlagzahl an Sachen, als ich das gewohnt bin in Rheinland-Pfalz. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, da musst du auch schon für dich noch ein bisschen was dazulernen und hier musst du auch reinwachsen. Und das ist auch das, was die letzten Jahre passiert ist. Ich bin in die Aufgabe reingewachsen und ich bin noch nicht ausgelernt, sagen wir es mal so, falls das überhaupt geht.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Lernen ist ja ein lebenslanger Prozess. Das Thema digitale Bildung wäre vielleicht heute auch mit Corona rahmensprengend, obwohl ich uns das Sprengen des Rahmens durchaus zutraue. Du hast aber vorhin auch schon ganz nett mir einen anderen Brückenpfeiler gesetzt zu einem Thema, nämlich...
Ein Brückenbauer, ne?
Ja, du bist ein Brückenbauer. Das ist, wie man hier sagt, man kann mit den Leuten und du kannst auf jeden Fall. Da kommen wir jetzt zur Frage. Jetzt warst du in Berlin, jetzt hast du gesagt, okay, das war so der Moment, wo ich angekommen bin und auch gemerkt, wenn man im Auge des Sturms ist, wie ich es eben bemüht habe als Bild, dann ist man auch mittendrin und muss auch nochmal eine Schippe drauflegen. Du hast aber auch vorhin gesagt, ihr habt grundlegend Dinge anders gemacht. Also da bist du auf die FDP-Bundestagsfraktion gekommen und auch den Wunsch von Christian Lindner damals zu sagen, okay, wir haben jetzt auch die Chance, so ein Reset und dann führen wir das auch in die Arbeitsweise ein. Ich habe 2015 in Berlin, aber habe vorher, bevor ich hingewechselt bin, das auch immer ganz gut verfolgt mit dem Digitalpolitischen. Und da ist mir das bei der FDP extrem aufgefallen, dass es auch aus anderen Fraktionen, wenn auch vielleicht nicht ganz offen, aber schon das Lob gab zu sagen, okay, die Abstimmung innerhalb der Bundestagsfraktion, die ist mit Online-Tools, mit, wie andere gesagt haben, Hashtag Neuland, Funktionalitäten und Lösung schon sehr, sehr gut gelaufen. Kannst du da vielleicht mal skizzieren, wie es vielleicht in anderen Fraktionen ablief oder wo die FDP-Bundestagsfraktion gesagt hat, okay, das war jetzt mal, was wir früher gemacht haben und jetzt machen wir es nur noch mit neuen Kommunikationstechnologien. Wie lief das so ab? Warst du da
Ja.
involviert oder hast du es einfach nur gesagt, hier, Steffen, ab jetzt bitte nur noch Tablets benutzen oder wie lief das?
Ja, genau. Also ich merke schon, du spielst auch das Intranet der Bundestagsfraktion an, das viel bestaunte inzwischen, auch berechtigterweise viel bestaunte Intranet. Also es ist tatsächlich so, als wir reingekommen sind, wieder reingekommen 2017, mussten wir komplett alles aufbauen. Also diese Fraktion 9 bis 13, die wurde ja dann abgewickelt in
Genau.
der Zwischenzeit und
Ist
wir
ja
haben natürlich
gesetzlich
alles dann.
vorgeschrieben dann auch, ja.
Ja, genau. Ich glaube, das macht, glaube ich, auch Rainer Brüderle und ich weiß auch gar nicht, ob das komplett abgeschlossen ist bisher. Das ist, glaube ich, schon ein auch von Rechts wegen her sehr
Okay,
langwieriger Prozess, das zu
interessant.
machen.
Okay,
Aber
ja.
das ist nicht unser Thema heute und da kenne ich mich auch gar nicht aus. Ja, also wir mussten wirklich komplett von vorn anfangen. From the scratch, wie man so schön sagt im Englischen. Und eines dieser
Wer jetzt
Dinge
ein
ist, und
Berater-Bullshit-Bingo vorliegen hat, darf from scratch natürlich gerne seinen Haken
stimmt.
setzen, ja.
Ja, so ein bisschen muss ja auch sein, ne,
Ja,
wenn wir
natürlich,
über
ja.
Kommunikation reden.
Absolut.
Ja, genau, wo bin ich stehen geblieben? Richtig, beim Intranet. Und das ist eine der Sachen, die Arbeitsweise, die fraktionsinterne Arbeitsweise, funktioniert eben inzwischen 100% und vollständig digital über dieses besagte Intranet. Und dementsprechend auch 100% papierlos. Und wir sind auch
Okay.
bisher immer noch, wir sind die erste und einzige Parlamentsfraktion, die das in die Wege geleitet hat. Inzwischen gibt es das auch in den FDP-Landtagsfraktionen. Und wir sind auch die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die im Keller keine Druckerei hat, weil sie keine Druckerei braucht, weil wir diese Dinge, die Arbeitsweisen, und zwar vollständig in den Büros der MdBs, zwischen den MdBs bis hin zur Fraktionssitzung, vollständig über dieses Intranet prozessieren und abarbeiten. Und das
Okay.
ist schon eine Sache. Und da der Manuel Höferlin der IT-Beauftragte der Fraktion ist, ist er auch verantwortlich von Seiten der Abgeordneten, zusammen natürlich mit den Fraktionsmitarbeitern, dass dieses Intranet läuft und funktioniert und es funktioniert einwandfrei.
Okay.
Und es ist eine super Erleichterung. Also wir bilden wirklich jeden erdenkbaren Prozess, Arbeitsprozess ab, den eine Fraktion macht. Wenn man einen Antrag erstellt, wir machen einen sogenannten Elevator Pitch. Wir überlegen uns, was wollen wir mit dem Antrag erreichen, wen, was sind die Inhalte, wir bearbeiten den
Elevator
Antrag.
Pitch wäre jetzt auch wieder fürs Bingo-Spiel, ja,
Ja,
sehr, sehr gut,
na gut,
ja.
okay. Ja. Also ist es gar nicht so weit weg, das, was
Ja.
wir da machen in der Fraktion. Und all diese Prozesse, die Zusammenarbeit mit den Fraktionsreferenten, die Erstellung dieser Anträge bis hin zur Abstimmung, also bis zur Fraktionssitzung, bis dort eine Beschlussfassung gemacht wird über diesen Antrag, in welcher Form er dann beschlossen wird oder nicht, passiert über dieses Intranet. Und da gibt es
Ja,
ganz
sehr cool.
normale, ja, Zugriffsmöglichkeiten, Leseschreiberechte, wer darf was sehen. Es gibt geschlossene Bürogruppen, also wir zum Beispiel haben auch eine geschlossene Bürogruppe für die Mitarbeiter und dort hinterlegen wir und archivieren wir natürlich auch alles, also auch jedes Pressestatement, das ich irgendwann mal verfasst habe und mit dem Manuel Höverlin zusammen gemacht habe und abgestimmt, ist dort hinterlegt. Also ich weiß genau, wem ich was zu welchem Kontext gesagt habe. Das ist natürlich eine riesen Arbeitserleichterung
Ja, sehr
für
cool.
uns und wenn ich natürlich sehe, das muss man ja auch fairerweise sagen, wie viel Papier in so einer Bundestagsverwaltung ja wirklich anfällt,
Allein
ja.
in einem
Wir reden dann,
Abgeordnetenbüro. Ja, ich habe auch mal ein
ja, was da
Praktikum da
alles,
gemacht.
ja,
Ja, ist verrückt.
was da für Vorlagen durch die Gänge transportiert werden und was da gedruckt wird. Es ist ja wirklich, es ist wirklich wirklich eine Wucht, ja. Und ich sag mal, in einem Haus, und das geht, glaube ich, in den Verwaltungen, glaube ich, auch heute noch so, in dem das Faxgerät immer noch das Mittel der Wahl ist, sind wir ein Stück weit Vorreiter.
Ja.
Im Bereich der Digitalisierung, der digitalen Arbeit. Natürlich auch ökologisch sind wir da mit Vorreiter, auch wenn man das der FDP vielleicht gar nicht so sehr zutraut oder zurechnet. Und
Okay.
ja, ich
Ja,
kann nur eins sagen, es hat uns wirklich auch, wir waren in der Pandemie, zu Beginn der Pandemie im April 2020 genauso arbeitsbereit, ja, wie wir heute damit arbeiten können. Und da haben wir vielleicht noch in anderen Funktionen noch voraus. Und deshalb kann ich heute auch hundertprozentig von zu Hause aus arbeiten und das alles machen und tun, ohne dass ich wirklich da nach Berlin müsste. Das ist alles möglich und das ist auch dank dieses Intranets möglich, ist ganz klar.
sehr gut.
Und das erleichtert die Arbeit allgemein, ja,
Da
ungemein.
hast du jetzt, Ja, ich oder nennen wir es Ballspielen. Also du, jetzt hast du mir schon wieder einen Ball zugespielt. Wir kommen ja auch langsam so zum Ende der Aufnahme, aber ein paar Fragen habe ich da noch.
Bitte.
Und nehme jetzt einmal den Ball auf. Du hast ja die Rolle von Manuel Höferlin auch schon skizziert. Also einerseits, was er in der Fraktion inne hatte, aber dann auch im Bundestag selbst, im Ausschuss. Empfindest du das in gewisser Weise als einen größeren Druck oder ja, wie soll man sagen, eine Art Mehrarbeit, dass er auch Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda ist, beziehungsweise gewesen ist? Also das gerade, was du ja gesagt hast, ja, dieses Paperless Office, also das Einzige, was bei euch an Papier reinkommt, sind wahrscheinlich Einladungen zu Abendveranstaltungen oder Hauspost. Den Rest habt ihr schön und umweltbewusst digitalisiert. Aber hast du das euer Büro beziehungsweise ihn auch selbst als Abgeordneten irgendwann mal so den Eindruck gehabt, okay, gerade weil es so erfolgreich lief, ja, also diese Welle, dann dieser Neustart ins papierlose Neuland der Bundestagsfraktionslandschaft oder Abgeordnetenbüros, dass da auf Ihnen und eurem Büro noch ein besonderer Augenmerk, ein besonderes Augenmerk lag oder Fokus?
Also, was die Arbeit angeht, auf jeden Fall. Das hat nicht nur damit zu tun, dass er im Laufe dieser Legislatur dann den Ausschussvorsitz übernommen hat. Das per se ist schon mal mit mehr Arbeit verbunden, nicht nur für mich. Klar sind die Anfragen gestiegen. Trotzdem machen wir selber natürlich auch proaktiv Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Das hat aber auch natürlich gerade auch für meinen Kollegen Tobias, der dann auch den Ausschuss mitbetreut, wirklich viel mehr Mitarbeit, viel mehr Arbeitsaufwand und Arbeit bedeutet, obwohl es natürlich ein Ausschusssekretariat gibt, die organisatorische Dinge machen, aber trotzdem kommt mehr Arbeit faktisch auf die Büros zu. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, naja, wir sind natürlich auch nicht, wir können nicht endlos mehr Leute einstellen. Das geht nicht, aus Platzgründen nicht, aus Budgetgründen auch nicht, logischerweise. Das hat schon zu mehr geführt. Jetzt ist der Manuel Höferlin natürlich aber auch ein ordentliches Mitglied im Innenausschuss, ja, der an und für sich ein elementar wichtiger Ausschuss ist im parlamentarischen Kontext.
Absolut, ja.
Ja. Und dann ist er auch noch Vorsitzender der Parlamentariergruppe E-Sports und Gaming. Ja,
Okay,
das ja,
Zukunftsthema wieder mit
insofern.
Digitalisierung, ja.
Ja, auch, ja, dann gehört er natürlich durch den Ausschussvorsitz auch noch Mitglied des Fraktionsvorstandes. Ja, gibt auch mehr Termine und mehr Sachen zu tun. Dann ist er im Ältestenrat bei der I&K-Kommission des Bundestages. Das ist also die Kommission, die für Information und Kommunikation zuständig ist. Und dann ist er auch. Eine Sache habe ich noch vergessen, die ich jetzt unbedingt noch sagen wollte. Und dann ist er, wie gesagt, genau IT-Beauftragter der Fraktion. Und dann geht es natürlich auch um das Intranet. Da geht es natürlich auch um die Sachen wie Cybersicherheit für unser Intranet und dieses Thema. Also es gibt wirklich viel zu tun. Das hat aber nicht nur mit dem Ausschuss zu tun, sondern das hat einfach mit seiner Rolle zu tun. Und einfach, weil er natürlich nicht nur Netzpolitiker ist, sondern weil er einfach auch IT-Unternehmer ist oder ITler der ersten Stunde ist und der
Okay,
wirklich eine
also auch
große
vom Fach,
Expertise, ja,
ja, und
eine
extra.
fachliche Expertise vorweisen kann. Und ich glaube, weil es ihm auch einfach Spaß macht und er das auch gerne sein Wissen zur Verfügung stellt. Und das merkt man auch, dass er da mit Feuereifer und Leidenschaft dabei ist bei dem Thema. Und das ist nämlich nicht irgendwie zugewiesen worden, das Thema, sondern das ist einfach sein Ding. Und ja, für uns bedeutet das de facto mehr Arbeit. Natürlich, für meine Kollegen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als für mich, die wirklich in Berlin da auch die Fäden in der Hand haben und so. Aber wir sind bisher, so kann ich das wahrnehmen, da sehr gut mit umgegangen und kamen damit sehr gut zurecht. Ist zumindest mein Eindruck von der Sache. Und ja, also insofern mehr Druck. Ja, also mehr Druck, was die Erwartungshaltung angeht, nein, mehr Druck, was das Abarbeiten und sagen wir mal, die kleiner werdende Zeit dafür angeht, schon, ja, das auf jeden Fall. Ist aber nicht so, dass es jetzt schlimm wäre oder so. Also können wir uns gut organisieren und kommen wir auch gut zurecht. Es ist halt auch wichtig, dass man ist halt ein kleineres Team in so einem MdB-Büro, das muss man einfach sagen. Und da ist es einfach wichtig, dass es zwischenmenschlich passt. Und das tut es bei uns wirklich in besonderem Maße, glaube ich. Das sieht man auch daran, dass das Team im Prinzip seit dem ersten Tag zusammensteht, ohne Fluktuation. Das ist nicht unbedingt üblich, so wie ich es von anderen mitbekomme. Das ist wichtig, dass das Team funktioniert zwischenmenschlich. Und das ist bei uns definitiv der Fall.
Absolut. Das freut mich sehr zu hören, dass es bei euch der Fall ist jetzt. Kurz bevor wir dann die letzte Frage stellen, aber vielleicht zu den letzten zwei, drei Fragen. Ein bisschen ein Blick in die
Entschuldigung.
alles gut. Ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Werdet ihr als Team so funktionierendes Team so zusammenbleiben? Wie ist so deine Vermutung, wie es so weitergehen wird? Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Superwahljahr angerissen und dann vor allem auch die Frage, was, also einmal generell die Aussicht und dann die zweite, das hattest du ganz am Anfang dankenswerterweise auch wieder einen Brückenpfeiler eingeschlagen. Mit Corona wird der Wahlkampf anders. Was glaubst du, wird vor allem auch beim Thema Online-Kommunikation, wo werden da die Trends, die es vielleicht aktuell gibt, mitgenommen und wo geht man auch auf die Leute zu, die vielleicht mit Online gar nicht so viel am Hut haben? Oder jetzt auch vielleicht durch Zoom-Konferenzen und Skype und Hangouts und Meet und was auch immer, vielleicht auch ein bisschen diesen ganzen vorm Rechner sitzen überdrüssig sind.
Ja, und das ist eine gute Frage, Konstantin, die
Danke
du mir da
sehr.
stellst. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht so wirklich beantworten. Also ich erlebe es gerade tatsächlich beim Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz, obwohl ich da nur am Rande, also peripher irgendwie mit dabei bin. Da wird natürlich schon sehr viel so also über die klassischen Social-Media-Kanäle, die man auch kennt, gemacht, über Facebook und insbesondere über Instagram. Also die Spitzenkandidatin Daniela Schmidt, die hat da so ein Studio, Studio Schmidt heißt das, und die lädt da auch ihre Kandidaten ein und andere Gäste. Und da wird schon sehr viel darüber gemacht. Es bleibt ja auch nicht sehr viel anderes übrig, muss man fairerweise sagen, ja, also
Absolut,
wie
das
viele
ist
Leute
die
ich habe,
neue
hast du,
Realität, ja.
ja, also der Wahlkampf draußen, der physische Wahlkampf, der beschränkt sich im Prinzip auf Flyer und auf Plakate, also das, was immer passiert, aber ich sag mal, diese wichtige Interaktion über Wahlkampfstände, die funktioniert ja nicht, vielleicht die einen oder anderen machen vielleicht nochmal einen Termin, ja, vor Ort, aber das ist natürlich auch nicht in der Intensität und Enge, wie es eigentlich früher war. Und insofern bleibt dir gar nichts anderes übrig. Wenn du jetzt diesen vielbeschworenen Digitalisierungsschub ansprichst, den es ja geben soll in der Krise, von Seiten der Menschen, glaube ich, gibt es den. Und ich glaube auch, eine Affinität ist gestiegen dazu. Also vielleicht mal ein kleines anderes Beispiel. Ich hatte gestern war Sitzung des Gemeinderates hier in Langenheim. Das war die erste Sitzung, die wir tatsächlich rein virtuell gemacht haben,
Okay.
über ein
Hat's geklappt?
Videokonferenzsystem. Es hat geklappt,
Sehr gut.
tatsächlich, völlig ruckelfrei hat es geklappt bei mir, aber ich habe dann auch, ich sag mal, ich habe mir die Verbindung über mein LTE geholt, um sicher zu gehen, weil die ist hier wirklich stabiler als die Breitbandverbindung. Und es waren, ich glaube, 8 bis 12 Zuschauer im öffentlichen Teil dabei. Und das sind wesentlich mehr Leute, die normalerweise montags abends den Weg in so eine Art Sitzung finden würden.
Okay.
Also, wenn man das vielleicht so ein bisschen ich sag mal, einen Anhaltspunkt nehmen will, glaube ich schon, dass es den gibt. Und ich glaube schon, die Leute nehmen das an. Wie viel das jetzt nützt und welche Maßnahmen gut sind und welche nicht gut sind, ich glaube, das kann man erst in der Retrospektive wirklich beurteilen. Aber ich sag mal, grundsätzlich bin ich guter Dinge, dass man Leute erreichen kann und dass man eine gute Zahl erreichen kann. Die Frage ist, glaube ich, erreicht man Leute außerhalb der eigenen Filterblase? Also, oder erreichen wir doch nur die
Guter
Leute, die
Einwand,
uns
ja.
ohnehin geworden sind, die möglicherweise zu den Wählern gehören? Und die kommt man vielleicht raus? Und diese Frage müssen sich, glaube ich, alle Parteien und alle Kandidaten stellen. Ist das
Absolut.
möglich und wie ist es möglich? Ja, aus der Blase rauszukommen, ja, da müsste man jetzt vielleicht mal mit den Leuten sprechen, die Wahlkampf machen aktuell, wie die vielleicht mit Werbemodellen und Advertising versuchen, irgendwie die Reichweiten zu erweitern. Das weiß ich ehrlicherweise nicht, aber das ist, glaube ich, eine der Kruxen. Und ansonsten, was jetzt den Bundestagswahlkampf angeht, ja, wir werden vielleicht ein paar Lehren ziehen können aus dem Landtagswahlkampf Rheinland-Pfalz und auch aus dem Wahlkampf in Baden-Württemberg. Und der wird, ja, man muss abwarten, wie der Sommer wird, ob da eine andere Art des Wahlkampfes möglich ist, ob man da wieder rausgehen kann. Ich hoffe es ja, zumindest, dass wir da ein bisschen lockern können. Ja. Und ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten zu lockern. Und das werden wir dann sehen. Und ansonsten, naja, du hast es ja gesagt. Ich meine, so ein Wahlkampf ist, so ein Wahl ist immer eine Blackbox. Und ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, dass Analysen und Trends und Prognosen nicht mehr ganz so sattelfest sind, wie sie vielleicht vor Jahren noch waren. Und ja, also
Nee,
wer
absolut
für,
schon.
ja, ich sag's mal ganz einfach, wer für einen Mandatsträger eine Legislatur arbeitet, der weiß, dass es auch Zeit ist. Und wer für die FDP arbeitet, der weiß das, glaube ich, ein bisschen genauer als bei anderen Parteien. Oder der muss sich zumindest mit dieser Realität auseinandersetzen und was danach passiert. Ich weiß es nicht. Also wir werden es sehen. Und ich kann auch nicht für meine Kolleginnen und Kollegen sprechen. Wie die das sehen, kann ich nicht sagen. Ich lasse es auf mich zukommen und wir werden ja mal trotzdem gucken, wie sieht es aus für die FDP. Im Moment sieht es ganz gut aus. Also die Trends gehen eher nach oben als nach unten, aber so eine Pandemie gab es halt auch noch nicht. Also man weiß auch nicht, wie sich das noch entwickelt und welchen Einfluss das hat. Und da werden wir sehen, aber ich bin ein entspannter Typ, so ganz allgemein, auch was das angeht. Und ich glaube, das ist ja im Kontext meiner beruflichen Entwicklung auch ein bisschen durchgeklungen, dass ich da recht entspannt bin. Und ich glaube, so ein bisschen Portion Entspanntheit, man darf nicht zu locker sein, das ist klar, aber so ein bisschen Entspanntheit.
Die Balance dazu. Macht's.
Genau. Die muss halt stimmen und das gehört dazu. Wer wirklich einen ganz, ganz sicheren Job haben will, der ist natürlich in der öffentlichen Verwaltung besonders gut aufgehoben. Ne? Das ist klar. Wer ein bisschen Spannung braucht, der findet bei so einem Mandatsträger natürlich auch ein bisschen Kitzel. Und natürlich auch, was die Aufgaben angeht.
Ganz absolut. Ja. Steffen, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle schon für deine Ausführungen, wie es bei uns braucht ist. Haben wir natürlich noch die Frage, welchen Tipp würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern für den Einstieg ins Arbeitsleben mitgeben? Man kann sich jetzt ja schon so die ein oder andere Richtung oder Antwortmöglichkeit von dir denken, aber Zufall zählt jetzt nicht. Von daher hättest du einen Tipp, gerade auch anhand deines Lebenslaufs, wie es in die Politik sei es. Du hast ja sehr schön die ganze Reise skizziert von Lokal-, Landesebene und dann auf Bundesebene. Aber hättest du einen allgemeinen Tipp, was jetzt vielleicht die Damen und Herren, die gerade die Abi machen und nicht wissen, was soll ich studieren oder wie komme ich danach aus dem Studium in diesen Kommunikations- und Politikbetrieb rein? Was wäre so dein Nummer-1-Tipp?
Ja, also ich möchte schon mal sagen, den Weg, den ich gegangen bin, das ist natürlich nicht der klassische, der ist auch nicht linear und der ist auch nur bedingt empfehlenswert. Ne? Das, also ich möchte nicht so rüberkommen, als würde ich das alles so flapsig sehen. Also ich weiß schon ganz genau, was da positiv war und was da negativ war und was ich da gut und schlecht gemacht habe. Was, glaube ich, wichtig ist, und das gilt für alle Berufe, man sollte schon rausfinden, und da helfen einem natürlich auch Menschen dabei, auch das nähere Umfeld, die einem von außen gut beschreiben können. Und auf die hätte ich vielleicht auch früher mal ein bisschen mehr hören sollen. Und das hilft einem auch die innere Stimme. Erstmal muss man sich, glaube ich, wirklich mal bewusst werden, wofür interessiert man sich tatsächlich. Ne? Ja. Und was sind so die Dinge? Und da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein, was kann man gut und was kann man nicht so gut? Man kann immer an sich arbeiten, das ist klar. Mhm. Aber man sollte sich schon auch bewusst machen, irgendwie, wo habe ich Interesse dran? Und ich glaube, ein Grundinteresse an Berufsumfeld ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass man einen Beruf gerne macht. Und wenn man einen Beruf nicht gerne macht, kann man auch ganz schlicht gut darin sein, weil man, wenn man keinen Spaß hat damit, dann wird das, glaube ich, nichts. Und wenn man sich für Politik interessiert, dann ist so ein Weg zu einer Partei, glaube ich, nicht verkehrt. Ob man später dann Mitglied wird, ist die eine Sache. Aber sich mal anzunähern, und sei es nur über die Jugendorganisation, die ich wirklich empfehlen kann, weil die einen natürlich schon anders an die Hand nehmen, als das vielleicht andere Menschen innerhalb einer gefestigten Parteistruktur machen würden und auch können, weil natürlich da die Durchlässigkeit anders ist und da ist man in den Strukturen natürlich ganz viel enger und dichter und festgefahrener, als das bei einer Jugendorganisation natürlich ist, die natürlich auch ein Angebot machen an die Jungen. Das ist, glaube ich, schon ein guter Weg, wenn man sich dafür interessiert. Und ansonsten, wenn man kommunikativ ist, wenn wir jetzt über Kommunikation sprechen, dann weiß man ja, ob man Lust hat am Umgang mit Sprache, mit Texten und so. Wer also keine Lust hat auf Deutsch und vielleicht viel mehr Interesse hat an Mathematik oder Naturwissenschaften, was ich nicht habe, im Übrigen, weil ich auch nicht kann, der ist vielleicht bei den Ingenieuren besser aufgehoben. Und so. Manchmal weiß man das nicht gleich, aber wenn man sich da, ich glaube mal, wirklich mit sich selber beschäftigt und auch auf andere hört, dann kann man das, glaube ich, gut machen und dann findet man auch seinen Weg. Also das wäre so die Quintessenz aus dessen, was ich so in meinem Beruf gefunden habe oder was ich so einen Weg vorgefunden habe, sagen wir es mal so.
Super, Alles klar,
Ja.
dann wir halten fest, entspannt sein, den Zufall nicht komplett ausschließen, sondern
Ja,
diesem auch
also
Raum
man
geben.
darf auch nicht verkrampft sein,
Ja.
das will ich immer sagen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen locker rangehen. Man darf, es ist halt immer wie immer, es muss die Mischung stimmen. Man darf nicht zu locker sein. Das war ich teilweise auch in meinem Berufsleben. Und man darf auch nicht zu verkrampft sein, da kenne ich auch viele. Das führt auch nicht immer zum Ziel. Der Mittelweg ist, glaube ich,
Melde
das
es mich
Ziel.
für den Anfang meiner eigenen Karriere, ja.
Ja. Ja, also würde ich so sagen, ja, ich kann natürlich jetzt viel klug daher schwätzen, aber so aus einfach aus meiner Erfahrung mit mir selbst, aber auch Erfahrung mit Kolleginnen und Kollegen. Ist
Ja.
einfach so. Ja.
Lieber Steffen, ansonsten sei es jedem auch empfohlen, ich glaube, da können wir beide übereinstimmen, eine schöne Rieslingschorle hilft auch bei aller Fokussierung dann wieder die Entspannung zu
Absolut.
finden. Es helfen auch andere Dinge.
Hilft auch beim Denken.
Ja, genau. Und ja, an dieser Stelle an dich schon mal ein recht herzliches Ajay. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Liebe
Ja, immer gerne doch.
Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Es war ein wahnsinnig tolles Gespräch, sehr reflektiert, sehr offen. Wie immer gibt es natürlich am Ende den Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns bei Facebook, Twitter und Instagram und auf der Webseite von Fabian, www.fabianhauen.de, findet ihr einmal das E-Book zum Einstieg in die Politikberatung. Da könnt ihr uns auch unter der Kontaktadresse schreiben, wenn ihr Ideen, Anregungen, Feedback zur heutigen Folge oder den anderen Folgen habt. Dort könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden. In diesem Sinne, lieber Steffen, vielen Dank nochmal. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.